Gnade sei mit euch
und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe 3 Schwager, davon sind 2 Zwillinge. Schon als kleine Knirpse haben die gern gegessen. Und einmal, als die Familie im Restaurant war, so sagt die Familiengeschichte, dauerte es dem einen Zwilling zu lange, bis das Essen serviert wurde. Er schlich sich in die Küche, lächelte die Köchin an und kam prompt mit einer Bockwurst zurück. Als sein Zwillingsbruder das sah, hielt es den nicht mehr auf dem Stuhl. Er raste ebenfalls in die Küche, lächelte ebenfalls die Köchin an. Die rieb sich die Augen und musste erst mal überzeugt werden, dass dieser Hunger leider noch keine Bockwurst bekommen hatte. Sie glaubte es erst, als die Zwillingsbrüder dann nebeneinander standen. Kein Wunder, waren sie doch zum Verwechseln ähnlich. Zum Verwechseln ähnlich, das ist unser Thema heute Morgen, zum Verwechseln ähnlich sind auch die beiden Häuser, mit denen Jesus seine Bergpredigt abschließt. Beinahe Zwillingshäuser, zum Verwechseln ähnlich, von außen jedenfalls. Diese Beispielgeschichte gehört wohl zu den bekanntesten der Bibel überhaupt. Sie ist so einfach und so klar, dass ein kleines Kind sie sofort nacherzählen kann. Und doch ist sie besonders ernst. Sie finden den Text auf Ihrem Zettel. Wir wollen das jetzt gemeinsam lesen. Und ich bitte Sie, sich zu erheben vor dem Wort Gottes. Da sagt Jesus, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Wir beten noch einmal. Herr Jesus Christus, und nun hilf uns zu erkennen, was du selbst gemeint hast mit diesen Worten. Und hilf, dass jeder von uns das Lebensfundament findet, das ihn trägt auf ewig. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Jesus malt schwarz-weiß. Und trotzdem heißt unser Thema zum Verwechseln ähnlich. Warum? So deutlich am Ende jedermann den Unterschied zwischen beiden Häusern sehen kann, so leicht kann man vor dem Sturm den Unterschied übersehen. Und das macht die Sache so spannend. Wir müssen fragen heute Morgen, woran liegt es, dass das eine Haus stehen bleibt und das andere zusammenkracht, obwohl sie doch zum Verwechseln ähnlich sind. Natürlich geht es Jesus nicht um Häuser, sondern um Menschen. Es geht ihm nicht um unseren Eigenheimbau, sondern um unseren Lebensbau. 2 verschiedene Arten von Menschen hat er hier im Blick. Welche Menschen meint er? Dazu müssen wir uns den Zusammenhang anschauen. Das erste Wort, was Jesus hier sagt, heißt darum. Und wir fragen natürlich zurück, warum? Diese Verse stehen nicht für sich in der Landschaft, sondern sie sind der Abschluss der größten Rede, die je auf dieser Welt wohl gehalten wurde. Bekannt ist diese Rede als Bergpredigt. Wir haben bisher in 24 Predigten diese Bergpredigt genauer studiert, werden das am Sonntag abschließen. Und wir haben immer wieder gesehen, das Motto, das man über die ganze Bergpredigt drüber setzen könnte, heißt das ganz andere Leben, nämlich das Leben der Christen. Die Bergpredigt ist nicht eine weltfremde Ethik für eine bessere Welt, sondern die Bergpredigt ist die Richtschnur für Christen. Die Bergpredigt betont den Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen, weil die ganz anders leben. Jesus stellt in der Bergpredigt dar, wie Christen ihr Verhältnis zu den Mitmenschen gestalten sollen. Wie Christen ihr Verhältnis zu Gott leben sollen. Und dann, nachdem Jesus das dargestellt hat, fordert er auf, ab Kapitel 7, Vers 13 geht das los zur Entscheidung. Und Jesus macht es immer wieder deutlich, von dieser Entscheidung hängt dein Leben nicht nur hier ab, sondern auch deine Ewigkeit. Und dann zum Ende hin spitzt Jesus das nochmal zu und sagt, es gibt Leute, die reden wie Christen, die halten sich für Christen und sie sind doch keine. Passt auf, dass es euch nicht so geht, sonst scheitert ihr. Die Lage ist ernst. Die Bergpredigt stellt vor eine dramatische Entscheidung. Und deshalb, weil die Lage so ernst ist, weil man so genau hingucken muss, weil so viel auf dem Spiel steht, darum passt der Vergleich mit den beiden Häusern, die sich so ähnlich sind und am Ende doch so verschieden. Eben darum, weil es am Ende nur ein Entweder-Oder gibt, lässt sich das Leben vieler, vieler Menschen, vielleicht auch unter uns, beschreiben mit der Beispielgeschichte von den beiden Eigenheimen. Wir werden uns diese beiden Lebenshäuser jetzt genauer ansehen, sie miteinander vergleichen. Wir werden erst fragen, was sie gemeinsam haben, dann zweitens sehen, was die unterscheidet und drittens die Frage stellen, woran kann ich jetzt erkennen, zu welchem dieser beiden Häuser mein Lebenshaus gehört. Erstens fragen wir also, was ist gleich? Auf den ersten Blick, wenn man das Endergebnis nicht kennt, sind diese beiden Häuser, diese beiden Menschen zum Verwechseln ähnlich. Das übersehen wir meistens, weil wir wissen, wie die Sache ausgeht. Aber bitte stellen Sie sich diese Häuser mal vor, 10 Tage vor dem großen Sturm. Diese Menschen, die hören beide Gottes Wort. Die kennen beide den Weg zur Rettung. Vers 24, wer diese meine Rede hört. Vers 26, wer diese meine Rede hört. Es geht also nicht hier auf der einen Seite um den Christen und auf der anderen um den Atheisten. Es geht nicht auf der einen Seite um den Christen und auf der anderen Seite um den Moslem, der den Koran liest. Nein, es geht um Leute, die hören beide das Wort Gottes. Die gehen zur selben Kirche, die hören dieselben Predigten, die sind vielleicht am selben Taufstein getauft, im selben Jahrgang konfirmiert, vom selben Pastor kirchlich getraut. Die arbeiten vielleicht sogar in derselben Gemeindegruppe mit, hören beide Gottes Wort. Und beide Häuslebauer, das ist das Nächste, haben denselben Wunsch. Sie wollen nämlich ein sicheres Haus bauen, ein sicheres Lebenshaus. Beide Menschen wollen inneren Frieden. Sie wollen Trost haben. Sie wollen Vergebung für ihre Schuld. Beide Menschen suchen Orientierung für ihre Alltagsentscheidungen. Beide wollen ein sinnvolles Leben führen. Beide wollen in den Himmel kommen und das ewige Leben kriegen. Beide haben denselben Wunsch, ein sicheres Lebenshaus. Und dann die nächste Gemeinsamkeit. Beide Häuslebauer haben dieselbe Erwartung. Beide rechnen damit, dass ihr Haus gut und solide gebaut ist. Beide ziehen mit ihrer ganzen Familie, ziehen mit Sack und Pack dort ein. Beide sind überzeugt, dass sie Christen sind. Beide sind überzeugt, dass ihr Weg in die richtige Richtung führt. Beide fühlen sich religiös gut versorgt, sind innerlich zufrieden. Beide scheinen sich erfolgreich für Gott oder die Kirche einzusetzen. Und dann noch eine Gemeinsamkeit. Beide Bauherren bauen offenbar in derselben Wohngegend. Warum? Weil sie beide von denselben Wetterbedingungen betroffen sind. Vers 25, als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten. Vers 27, nochmal das Gleiche. Beide sollen demselben Sturm standhalten. Beide Menschen leben also unter denselben äußeren Umständen. Beide haben vielleicht die gleiche Nationalität, leben in der gleichen Kultur, sind den gleichen gesellschaftlichen Strömungen ausgesetzt, sie lesen die gleichen Zeitungen, sehen die gleichen Fernsehsendungen, sie leiden an den gleichen Krankheiten, sie haben die gleichen Geldprobleme, sie leben unter denselben Umständen. Und dann meint das Wetter noch mehr als die Umstände. Es meint im Letzten das Endgericht Gottes. Das sehen wir schon im Alten Testament, zum Beispiel in Hesekiel 13 bei den Propheten, dass das Unwetter ein Bild ist für das abschließende Gericht Gottes. In Hesekiel 13 heißt es, es wird ein Platzregen kommen und Hagel wie Steine fallen und ein Wirbelwind losbrechen. Und Gott sagt, ich will einen Wirbelwind losbrechen lassen in meinem Grimm und einen Platzregen in meinem Zorn und Hagel wie Steine. So wird Gott richten. Also, beide Lebenshäuser müssen demselben letzten Test standhalten, nämlich dem Gericht Gottes. Und im Neuen Testament ist das ja auch im Hebräerbrief Kapitel 9 schon gesagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und noch eine letzte Gemeinsamkeit. Sie stehen nicht nur in derselben Wohngegend, haben nicht nur denselben Wunsch, die beiden Häuslebauer, dieselbe Erwartung, dass es gut gebaut ist, sondern sie bauen beide Und das ist interessant. Sie bauen beide äußerlich dieselbe Art von Haus. Und noch mit der Firma Christlicher Wohnungsbau. Woran können wir das sehen? Jesus vergleicht hier nicht eine Bruchbude mit einem Palast. Und er sagt, wenn der Sturm kommt, kracht die Bruchbude ein und der Palast bleibt stehen. Jesus vergleicht nicht ein Campingzelt mit einem Luftschutzbunker. Und sagt, wenn der Sturm kommt, kracht das Campingzelt ein und der Luftschutzbunker bleibt stehen. Nein, der einzige Unterschied liegt im Fundament. Sonst sind die beiden Häuser gleich. Das heißt, die bauen beide ihr Leben gleich auf. Die lesen dieselbe Bibel, die beten bei Tisch, die zahlen Kirchensteuer an dieselbe Konfession, die geben vielleicht noch zusätzlich großzügige Spenden, die leben beide als verantwortliche Staatsbürger, sie setzen sich für kranke Menschen ein, für den Schutz der Ungeborenen im Mutterleib, die beteiligen sich vielleicht beide an Demonstrationen gegen die Abtreibungsgesetzgebung, die sind beide treue Eheleute, beide engagierte Eltern. Die geben sich beide viel Mühe mit der Erziehung ihrer Kinder. Die lesen beide die Kinderbibel vor. Die haben vielleicht beide sogar denselben Lebensstil. Auf den ersten Blick, bei oberflächlicher Betrachtung, sind die beiden Häuser ganz ähnlich. Am Tag vor dem Sturm kann man von beiden Häusern ein Foto machen. Und auf dem Foto werden Sie keinen Unterschied finden. Sie kennen das ja aus der Zeitung oder aus dem Rätselheft. Diese Suchbilder, zwei Bilder zeigen die gleiche Szene, meinetwegen Kinder auf dem Spielplatz, und nur bei genauerem Hinsehen wird man den Unterschied entdecken. Da fehlt vielleicht bei der einen Mütze die Bommel oder der Schal hat noch zwei Striche mehr. Man muss genau hingucken. Und das wollen wir jetzt in unserem zweiten Schritt angehen. Und wir wollen fragen, was ist unterschiedlich? Also was unterscheidet nun diese beiden Häuser, diese beiden Menschen, die doch so viel gemeinsam haben. Halten Sie das bitte nochmal fest, die Unterschiede sind nicht offensichtlich. Die einen sind echte Christen, die anderen sind Scheinchristen oder Pseudochristen und es ist nicht gleich zu erkennen. Erst der Sturm. Erst Gottes Gericht bringt den Unterschied offenkundig an den Tag, dann unübersehbar. Aber was der Sturm entlarvt, ist vorher schon da. Das ist vorher schon erkennbar. Vielleicht nicht von außen, vielleicht nicht für andere Menschen, aber es ist erkennbar, wenn wir unser Leben dem Licht der Bibel und auch dem Licht der Bergpredigt aussetzen. Nun müssen wir genau hingucken, worin unterscheiden sich diese beiden Lebenshäuser? Der erste Unterschied, sie haben ein unterschiedliches Fundament. Der eine hat eine stabile Grundlage, der baut auf Fels und der andere lebt gewissermaßen mit seinem Haus auf dem Pulverfass, denn er baut auf Sand. Ein naiver Betrachter an einem sonnigen Tag könnte sagen, ach, was macht das schon? Hauptsache die Mauern sind solide, die Wärmedämmung stimmt, die Türen sind verschließbar, das reicht doch. Aber jeder vernünftige Mensch weiß, das Fundament entscheidet über die Standfestigkeit. Das hat vor einigen Jahren jemand schmerzhaft erfahren müssen. Er war wohl nicht besonders praktisch veranlagt und kaufte sich ein altes Häuschen mit einem Anbau dran. Das wollte er renovieren. Der Anbau hatte einen starken Riss in der Wand, aber der Architekt sagte ihm, das ist nicht so schlimm, Sie sollen das nicht überbewerten. Nun, als Laie ließ er sich das sagen und war erstmal beruhigt. Das änderte sich blitzartig, als er beim Ausschachten dann folgende Entdeckung machte. Drei Steinlagen unter der Erdoberfläche war plötzlich kein fester Boden mehr. Sondern was lag da? Ein bisschen Schotter war drunter. Ein paar Steine. Fertig. Und nun war ihm klar, das konnte ja nicht gut gehen. Das muss ja Risse geben in der Wand. Ein bisschen Schotter, das ist kein Fundament. Das ist eine Fallgrube. Ein Dauerrisiko. Wenn er das nur eher entdeckt hätte. Auf welchem Fundament steht Ihr Lebenshaus? Jesus sagt, wer diese meine Rede, wörtlich, wer diese meine Worte hört und tut. Und damit meint Jesus die Bergpredigt, aber er meint damit das Neue Testament und die Bibel insgesamt, weil er sich immer wieder voll hinter deren Autorität gestellt hat. Und das heißt, wer sich auf Jesus und die Bibel verlässt, wer sich daran hält, der baut auf Fels, der hat ein Fundament, so wie wir es gesungen haben. Wer Gottes Wort viel hört und tut, ist klug und baut sein Leben gut. Wer sich nicht auf Jesus und auf die Bibel verlässt, sondern auf menschliche Ideen, auf seine eigene Weisheit. Der baut auf Sand. Dessen Lebenshaus steht auf Schotter. Der hat eine Fallgrube statt einem Fundament. Und die Risse in seinem Leben werden auf Dauer immer größer. Und sehen Sie, genau das ist das Problem der Scheinchristen. Die gehen auch in die Kirche. Die kennen auch die Bibel. Der Scheinchrist weiß auch einigermaßen, was Jesus gesagt hat. Aber er bindet sich nicht dran. Er ordnet sich der Bibel nicht unter. Er gibt dem Wort Gottes nicht die oberste Priorität. Der Scheinchrist sagt, die Bibel ist für mich ein wertvoller Gesprächspartner, aber sie hat nicht das letzte Wort. Wie steht es um Ihr Fundament? Fels oder Sand? Verlassen Sie sich in letzter Instanz auf die Bibel oder auf irgendetwas anderes? Auf Ihren gesunden Menschenverstand, auf Professor Dr. XY, auf das Horoskop, auf die allgemeine Meinung? Worauf verlassen Sie sich in letzter Instanz? Bauen Sie Ihr Leben nach Gottes Bauplan oder nach Ihrem eigenen? Drehen Sie sich in erster Linie um sich selbst und um andere Menschen oder drehen Sie sich um Gott? Daran hängt Ihre Sicherheit, sagt Jesus. Der Scheinchrist, der hat zwar auch ein religiöses Lebensgefühl, der hat ein beruhigtes Gewissen, aber er hat keinen Halt. Und der Sturm wird es an den Tag bringen. Israel ist dafür bekannt, dass es dort manchmal sturzbachartige Regenfälle gibt. Und dann kann so ein ausgetrocknetes Flussbett in kürzester Zeit zu einem reißenden Strom werden und dann wehe dem Haus, das nicht verankert ist. Das ist also der erste Unterschied zwischen den beiden Häusern, zwischen Christ und Scheinchrist. Sie haben ein anderes Fundament. Und dazu gehört nun ein weiterer Unterschied, der betrifft die beiden Bauherren. Der eine, sagt Jesus, ist klug und der andere ist töricht, ist dumm. Nun meint die Bibel mit Klugheit nicht einfach angeborene Intelligenz oder erworbene Ausbildung, sondern was macht den Klugen klug und den Dummen dumm? Müssen wir wissen. Die Antwort hat Jesus selbst gegeben. Er hat nämlich dieses Beispiel vom Haus in einer anderen Situation nochmal erklärt. Und da hat er noch eine kleine Passage hinzugefügt. In Lukas 6 steht das. Da sagt Jesus, der kluge Mann ist der, ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Der grub tief. Und was machte der andere? Der baute auf die Erde, sagt Jesus, ohne Grund zu legen. Also, der Kluge gräbt tief und legt den Grund auf Fels. Der Kluge geht gründlich vor, der Dumme baut oberflächlich. Der Kluge geht den schweren Weg, der Törichte den leichten Weg. Wir wollen uns das genauer angucken. Der Kluge, der sucht Hilfe beim Architekten. Der Kluge lässt sich gründlich beraten und belehren, der geht den Dingen auf den Grund. Der Kluge, der achtet auch auf die Einzelheiten, der kniet sich da rein, der informiert sich über mögliche Gefahrenquellen, dass da ein Fluss ist, der in bestimmten Wettersituationen über die Ufer treten kann. Was heißt das ohne Bild? Der Kluge lässt sich von Jesus belehren. Der wählt Jesus als seinen Chefarchitekten. Der Kluge, der nimmt die Bibel ganz ernst. Der gräbt tief. Der will sie immer besser verstehen, bis hinein in ihre Einzelheiten. Der Kluge, der will Gott so gut wie möglich kennenlernen, seinen Willen besser verstehen. Und dann der Dumme. Der Dumme macht genau das Gegenteil. Der Dumme ist Pragmatiker. Der Dumme, der sagt, Hauptsache schnelle Ergebnisse. Hauptsache es passiert was. Hauptsache hier kommt so ein Häuschen möglichst schnell zu stehen. Hauptsache es gibt was zu sehen. Und auf den ersten Blick klappt das ja auch. In Israel, da kann es während der Trockenzeit durchaus sein, dass der Sand steinhart wird. Warum nicht draufbauen? Warum groß Fundamente graben? Bauen wir lieber gleich in die Höhe, sparen wir Kosten, sparen wir Zeit und schon ist das Häuschen fertig. Aber wie geht es aus? Ohne Bild. Der törichte Mann betrachtet Jesus nicht als seinen Chefarchitekten. Der fragt nicht nach Belehrung. Der geht den Dingen nicht auf den Grund, der kümmert sich nicht groß um die Bibel, schon gar nicht um die Einzelheiten. Hauptsache, ich weiß so die große Linie, das andere ist nicht so wichtig. Man kann den Unterschied zwischen den beiden Bauherren so zusammenfassen. Der Kluge beurteilt sich selbst durch die Brille der Bibel. Und der Dumme beurteilt die Bibel durch die Brille seiner eigenen Vorstellungen. Der Kluge beurteilt sich selbst durch die Brille der Bibel.
Der Dumme beurteilt die Bibel nach seinen eigenen Vorstellungen und sucht sich dann auch von Gott raus, dass Gott eben nur Liebe ist, obwohl in der Bibel genauso steht, dass Gott auch heilig ist und richtet. Und ich denke, das ist eine wichtige Anfrage an jede gemeinsame, an jede Gemeindearbeit hier in Deutschland, in der ganzen Welt. Produzieren wir kluge oder produzieren wir törichte Bauleute? Helfen wir den Menschen, dass sie in die Bibel reinwachsen? Lernen sie bei uns, sich um Gott zu drehen, sich um sein Wort zu drehen? Oder wollen wir, dass sie sich in erster Linie wohlfühlen und Lebenshilfe bekommen? Was ist das Ziel in erster Linie? Natürlich soll man sich in einer Gemeinde auch wohlfühlen. Und ich hoffe doch, dass die meisten von Ihnen sich hier so richtig wohlfühlen bei uns. Und eine bessere Lebenshilfe als den christlichen Glauben kann ich mir gar nicht denken. Aber was ist das Hauptziel? Ist unsere Gemeindearbeit auf Gottes Ziel konzentriert oder auf menschliche Bedürfnisse? Wollen wir uns um Gott drehen oder soll Gott sich um uns drehen? Vor wenigen Tagen sprach ich mit einem nachdenklichen und ehrlichen Mann. Da sagt der Nestvogel, ich möchte eigentlich Christ werden. Aber ganz ehrlich, und er sagte das mit Tränen in den Augen, ein Grund, warum ich Christ werden will, ist der, dass ich mir davon eine Lebenshilfe verspreche. Ich kann nicht aus Überzeugung sagen, dass ich hinter der Bibel stehe. Ich will nicht unbedingt Jesus gehören. Aber wenn ich seine Lebenshilfe kriege, nehme ich das andere in Kauf. Sagen Sie, reicht das, um Christ zu werden? Und ich musste ihm sagen, wissen Sie, Sie wollen etwas von Gott, aber Sie wollen nicht Gott selbst. Sie nehmen sein Wort notfalls in Kauf, aber Sie wollen ihm nicht mit brennendem Herzen gehorchen. Und auf sowas lässt Gott sich nicht ein. Und dann fragte er weiter, ja, was soll ich tun? Was soll ich denn dann tun? Und ich sagte, wissen Sie, bitten Sie Gott, dass er Ihre Einstellung verändert. Bitten Sie Gott, dass er Ihr stolzes Herz beugt. Und lesen Sie weiter in der Bibel. Und geben Sie nicht auf, bis Sie wirklich überzeugt sind. Sehen Sie, dieser Mann, er hat glasklar den Unterschied erfasst, um den es Jesus hier geht. Der törichte Bauherr, der ist mehr interessiert an den Nebenprodukten des Glaubens als an seiner eigentlichen Frucht. Der will in erster Linie Lebenshilfe, Lebenserleichterung, aber er will nicht in erster Linie Gott gefallen. Er kümmert sich wenig um Gottes Gebote, um Gottes Ehre, um Gottes Wort. Worum dreht sich Ihr Leben? Was wollen Sie von Gott? Daran wird sich entscheiden, was am Ende aus Ihrem Lebenshaus wird. Und das ist der letzte große Unterschied, den wir zwischen diesen beiden Häusern entdecken. Sie haben das unterschiedliche Fundament, einen unterschiedlichen Bauherrn und sie haben eine unterschiedliche Zukunft. Bei dem ersten Haus heißt es, als der Sturm kommt, es fiel nicht ein, denn es war auf Fels gegründet, Vers 25. Und bei dem zweiten heißt es am Schluss, und es fiel ein und sein Fall war groß. Und damit betont Jesus am Schluss der Bergpredigt, das sind die letzten Worte der Bergpredigt, sein Fall war groß, Punkt. Damit betont Jesus nochmal, was er seit Vers 13 in immer neuen Variationen wiederholt hat. Wie wirst du durchkommen in Gottes letztem Gericht? Wirst du gerettet werden oder verloren gehen? Gehst du auf dem schmalen Weg zum ewigen Leben oder auf dem breiten Weg in die ewige Verdammnis? Wirst du deine Ewigkeit im Himmel verbringen oder in der Hölle? Ich habe mal gezählt. In den letzten 15 Versen der Bergpredigt warnt Jesus 4-mal vor der Hölle. Das ist häufiger als alle 4 Verse. Und Jesus macht deutlich, das Ziel deines Lebens ist nicht einfach Ende. Es wird weitergehen. Nur auf welcher Seite wird es weitergehen? Der kluge Bauherr, der baut auf dem Fels und seine Zukunft findet im Himmel statt. Sein Leben hat Bestand. Vor einiger Zeit haben meine Frau und ich gute Bekannte besucht und da haben wir so einen klugen Bauherrn getroffen. Der Mann zeigte uns oben seine Werkstatt und da fiel mein Blick auf ein Metermaß, auf ein Maßband, das war in einem Holzbalken angebracht. Und an dem Maßband befand sich ein verschiebbarer Pfeil. Er stand gerade bei 64 Zentimetern. Und ich fragte unseren alten Freund, was soll das? Er sagt, du, das hängt da, damit ich sehe, wie viel schon abgelaufen ist von meinem Leben. Ich bin jetzt 64 Jahre, für jedes Jahr ein Zentimeter. Und wenn ich das Band sehe, dann denke ich immer daran, dass es auf das Ende dieses Lebens zugeht. Psalm 90 sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und unser Freund mit dem Maßband, der sagte das ohne Groll. Im Gegenteil, der sagte das ganz getrost, weil er weiß, ich gehöre zu Jesus. Er hat mir meine Schuld vergeben. Ich kenne ihn. Ich gehöre ihm. Und er wird dafür sorgen, dass ich sicher auf der richtigen Seite ankomme. Und deshalb, auch wenn der Pfeil immer weiter nach rechts wandert, ich bin getrost. Der hat ein Fundament. Ein kluger Bauherr. Der Törichte, der baut auf Sand und seine Zukunft findet in der Hölle statt. Sein Lebenshaus geht krachen. Und das ist so tragisch. Warum? Im Augenblick, wo der Sturm kommt und das Unwetter tobt, also in dem Augenblick, wo er das Haus am sichersten braucht, da kracht es ein. Der Regen prasselt auf das Dach, der Fluss unterhöhlt den Boden, die Winde knallen an die Wände und dann ist es passiert. Und so, sagt Jesus, wird es den Scheinchristen gehen. In dem Augenblick, wo sie den Glauben am dringendsten brauchen, werden sie merken, was ich für Glauben gehalten habe, war kein echter Glaube. Ich habe die Worte von Jesus im Munde geführt, aber ich habe ihn nicht wirklich geliebt. Und so habe ich das zu dem Mann gesagt, der mich so ehrlich fragte, reicht das? Ich habe gesagt, wissen Sie, ich würde Sie gern beruhigen, aber ich würde Ihnen damit nicht helfen und würde Sie laufen lassen in Ihr Unglück. Zum Verwechseln ähnlich sind die beiden Lebenshäuser. Zum Verwechseln ähnlich sind Christen und Scheinchristen auf den ersten Blick. Sie haben so viel gemeinsam und doch wiegen die Unterschiede am Ende so schwer, dass die einen gerettet werden und die anderen verloren gehen. Und darum zum Schluss die große Frage an mich und an Sie genauso. Drittens, wo steht mein Haus? Wozu gehört mein Lebenshaus? Welches Fundament haben Sie? Welcher Bauherr sind Sie? Welche Zukunft erwartet Sie? Woran kann ich das jetzt erkennen und prüfen? Ich muss es ja jetzt wissen. Es nützt mir ja nichts, wenn das mal am Ende rauskommt. Wenn der Sturm erst mal da ist, dann kann man ja nicht mehr nachbessern. Und ein richtiges Fundament kann ein Normalsterblicher nicht nachträglich unter das Haus drunter schieben. Aber solange die Sonne noch scheint, kann man notfalls neu bauen. Das geht. Neu anfangen. Mit einem neuen Fundament. Das geht. Also, was ist der springende Punkt für uns? Wozu gehört unser Lebenshaus? Den springenden Punkt finden Sie im ersten Satz dieses Textes. Da sagt Jesus, wer diese meine Rede hört und tut sie. Und was ist mit dem anderen? Bei dem sagt er in Vers 26, wer diese meine Rede hört und tut sie nicht. Der Unterschied liegt also nicht im Hören, sondern im Tun. Aber was heißt jetzt tun? Heißt das etwa, dass wir uns unsere Rettung erarbeiten können? Je mehr einer für Gott tut, umso sicherer kommt er in den Himmel? Das kann es nicht heißen. Das hat ja Jesus immer wieder deutlich gemacht, dass es nicht so ist, sondern er hat ja gesagt, Gott hat seinen Sohn geschickt, damit alle, die an Jesus glauben, gerettet werden. Und er hat das ja auch am Anfang der Bergpredigt gesagt, selig sind die geistlich Armen, das heißt, die mit ihren leeren Händen zu mir kommen und sich ihre Schuld vergeben lassen und wissen, dass sie es allein nicht packen, die werden gerettet. Ich frage nochmal, kann es also sein, dass jemand, der echt an Jesus geglaubt hat, der ihn angebetet hat als Gottes Sohn, der im Vertrauen auf seinen Kreuzestod gestorben ist, kann es sein, dass der am Ende verloren geht? Und die klare Antwort der Bibel heißt nein. Kein Christ geht verloren, nur weil er nicht genügend getan hat. Aber, und das haben wir in der Bergpredigt schon so oft gesehen, wer wirklich zu Jesus gehört, wer sich im Glauben vor ihm gebeugt hat, der wird zwar nicht perfekt, aber er wird in seinem Leben echt verändert. In dessen Leben werden Früchte wachsen, die Jesus möglich macht. Mit anderen Worten, es kann nicht sein, dass einer an Jesus wirklich glaubt und trotzdem seine Worte beständig und bewusst nicht tut. Das kann nicht sein. Da ertappt jemand sich zum Beispiel dabei, dass er ständig lügt, dass er ständig die Wahrheit so ein bisschen verbiegt. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, dein Wort sei ja, ja und nein, nein, du sollst die Wahrheit sagen. Und wenn er Christ ist, dann wird er sich bemühen, dann wird er versuchen, das zu lernen. Es kann passieren, dass er immer mal wieder in den alten Fehler zurückfällt. Aber was kann nicht passieren, wenn er ein echter Christ ist? Es kann nicht passieren, dass er einfach fröhlich weiter lügt, ohne Gewissensbisse. Das kann nicht sein. Und ein anderes Beispiel. Da wirft ein Ehemann ständig gewisse Blicke auf andere Frauen. Und in der Bergpredigt sagt Jesus, wer eine Frau auch nur ansieht, um sie zu begehren, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Wenn ein Christ das liest und sich ertappt fühlt von Jesus, dann wird er Jesus um Vergebung bitten und sich bemühen, dass das anders wird. Es kann passieren, dass ihm dieser Blick immer mal wieder unterläuft. Aber eines kann nicht sein, wenn er Christ ist, dass er damit sorglos weitermacht, ohne dass sein Gewissen sich meldet. Das kann nicht sein. Noch ein Beispiel. Die Bergpredigt betont, wie wichtig das Beten ist. Und da ist einer, vielleicht ein langgedienter Mitarbeiter, der merkt, mein Beten wird müde. Ich habe keine Lust zum Gottesdienst, so höchstens alle Jubeljahre mal. Das kann passieren. Aber wenn ein Christ es merkt, dann wird er Jesus um Vergebung bitten. Dann wird er sagen, Herr, so soll es nicht weitergehen. Entfache das Feuer neu in meinem Leben. Aber es kann nicht sein. Es kann nicht sein, wenn der wirklich Christ ist, dass er einfach so weiterlebt. Ohne Beten, ohne Liebe zur Bibel, ohne Freude auf den Gottesdienst. Das kann nicht sein, dass der einfach so weiterlebt, ohne dass es ihn stört. Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut sie. Auch Christen wissen, sie werden immer wieder schuldig. Auch Christen können sogar in schlimme Sünde fallen, aber es wird ihnen leid tun. Und sie werden Sehnsucht haben nach Gottes Vergebung. Weil sie ja im Grunde ihres Herzens Jesus gehorchen wollen. Sie geben sich nicht damit zufrieden, die Worte Jesu nur zu hören, sondern sie wollen sie auch tun. Und bitte sehen Sie das ganz genau. Jesus sagt nicht, wer meine Worte perfekt und fehlerlos in jeder Situation tut, der baut auf Fels. Sondern er sagt, wer meine Worte hört und tut, dessen Leben davon geprägt ist, dass er mir gehorchen will, mir dienen will, mir nachfolgen will. Wer Gottes Worte hört und tut, ist klug und baut sein Leben gut. Und dessen Lebenshaus bleibt, wenn der Sturm kommt. Und der andere, der baut so, dass der Fall am Ende groß ist. Und damit klingt die Bergpredigt aus. Sie klingt aus auf demselben Ton, der sich wie ein roter Faden, wie ein Cantus Firmus, wie ein ständiger Ton durch alle drei Kapitel von Matthäus 5 bis Matthäus 7 durchgezogen hat. Und Jesus hat uns immer wieder gefordert, prüf dich selbst, schlag die Bibel auf, geh die Bergpredigt durch, fang an mit den Seligpreisungen und lies das weiter. Ist dir das ein Herzensanliegen, so zu leben? Interessiert dich das überhaupt, was da steht? Hast du Hunger nach Gottes Gerechtigkeit? Willst du so leben, dass er sich darüber freuen kann? Hast du Sehnsucht nach einem reinen Herzen? Möchtest du Jesus ähnlicher werden? Willst du seine Worte tun? Willst du dich um Gott drehen? Willst du seine Ehre suchen? Was ist die Triebfeder deines Lebens? Keiner wird gerettet durch seinen eigenen Gehorsam, sondern allein dadurch, dass er an Jesus glaubt und sich an ihn klammert. Aber wer zum Glauben an Jesus gekommen ist, und das heißt doch mit anderen Worten, wer sich Jesus als seinem Chef unterworfen hat, der will nun auch seinen Willen tun. Und wer diesen Willen nicht tun will, sagt Jesus, der gehört nicht zu mir. Der baut auf Sand. Ein amerikanischer Ausleger hat das so formuliert. Er hat gesagt, der Echtheitstest für den Glauben besteht darin, ob er Gehorsam hervorbringt. Das ist der Echtheitstest für den Glauben. Ob er Gehorsam hervorbringt, wer diese meine Worte hört und tut. Das ist nicht sündlose Vollkommenheit. Aber es ist die unbedingte Bereitschaft, Jesus gehorsam zu sein. Und genauso haben es dann auch die Apostel weitergesagt. Paulus hat es so weitergesagt. Und Johannes, wenigstens den Johannes-Text will ich Ihnen dazu noch vorlesen. Er hat gesagt, daran merken wir, dass wir Gott kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Der Echtheitstest für den Glauben besteht im Gehorsam zu Jesus. Nur der Glaube rettet. Aber wer gerettet ist, der wird im Gehorsam wachsen. Bei allen Rückschlägen, bei allen Brechungen, die es gibt, aber er wird im Gehorsam wachsen. Nicht, weil der Gläubige selbst so stark ist, sondern weil Jesus das seinen Leuten schenkt. Und darum kann er dann sagen, wer meine Worte hört und tut, der ist Christ. Und wer meine Worte hört und tut sie nicht, der ist Scheinchrist. Wohin gehört Ihr Lebenshaus? Auf welchem Fundament stehen Sie? Wie steht es um Ihre Verbindung zu Jesus? Eines Tages werden Sie Jesus gegenüberstehen. Dann ist die Entscheidung gefallen. Heute haben wir Zeit, uns zu prüfen. Heute. Und wenn diese Prüfung bei Ihnen ergeben sollte, dass Ihr Lebenshaus heute am 19. Januar 1997 noch auf Sand steht, dann bitte bauen Sie neu. Warten Sie nicht, bis der Sturm kommt. Es ist egal, wie alt Sie geworden sind mit Ihrem Haus auf Sand. Es ist egal, wie gemütlich Sie sich eingerichtet haben in Ihrem selbstbestimmten Leben. Wenn Sie auf Sand stehen, dann brauchen Sie ein neues Fundament. Sie brauchen ein neues Haus. Sie brauchen einen neuen Chefarchitekten. Sie brauchen Jesus. In meiner ersten Gemeinde in Borstel, und damit schließe ich, da gab es einen alten, ehrwürdigen Pfarrer. Der hatte dort 30 Jahre Dienst getan und kurze Zeit vor seiner Pensionierung überlegte er hat mir es später erzählt, wo soll ich hin, wenn ich nicht mehr im Pfarrhaus wohnen kann? Wir brauchen eine neue Bleibe. Und da kam diesem alten Herrn eine kühne Idee. Ich baue noch mal neu, sagte er. Und dann suchte er einen Bauplatz, ließ die Fundamente legen und baute ein neues Haus kurz vor der Pensionierung. Vielleicht geht es ja manchem von Ihnen im übertragenen Sinne so wie meinem lieben alten Amtsbruder. Sie haben jahrzehntelang in Ihrem vertrauten Lebenshaus gelebt und vielleicht ist Ihr Lebenshaus so ehrwürdig wie unser Pfarrhaus in Borstel. Und vielleicht ist Ihnen heute deutlich geworden, ich kann hier nicht bleiben in dem Haus. Mein Haus steht auf Sand. Ich gehorche Jesus nicht, ich liebe ihn nicht wirklich. Ich brauche ein neues Fundament, ich brauche ein neues Lebenshaus, ich muss ausziehen. Aber wohin? Wenden Sie sich an Jesus. Sagen Sie es ihm. Er wird Sie hören, wenn Sie zu ihm beten. Und dann werden Sie merken, Jesus lässt Sie nicht im Regen stehen. Jesus lässt Sie nicht in dem rasenden Fluss ertrinken. Jesus lässt es nicht zu, dass der Sturm Sie umbläst, sondern Jesus baut Ihnen ein neues Haus. Ein Haus, das jeden Sturm übersteht und das so lange hält, bis Sie einmal ganz zu Hause sind, bei Jesus in seinem Reich. Amen.